Ich sag mal so, jemand, der mit Sprache arbeitet, ist immer auf der Suche. Das fängt in der Grundschule an, wo man nicht weiß, wie hieß das jetzt in dem Ferienaufsatz? Hieß das See oder hieß das Boot oder hieß das? Also, jemand, der dichtet und der das so lange tut wie ich, legt jedes Wort ein bisschen auf die Goldwaage und muss es davon auch immer wieder herunternehmen, damit es seine Leichtigkeit behält, damit es zum Gewicht des Gedichts eben seine Leichtigkeit, seine Anti-G-Kraft beisteuert. Und so muss jedes Wort von der Goldwaage auch immer wieder in die Schwerelosigkeit. Jetzt habe ich ja jüngst so ein Gedicht geschrieben, die vier Jahreszeiten eines ganz bestimmten Mädchens. Diese Überschrift kam relativ spät. Normal ist bei mir eigentlich, dass mir Überschriften einfallen. Also mir fallen keine Gedichte ein, mir fallen Überschriften ein. Und dann muss die Überschrift, die ist fett gedruckt, und dann muss zu dieser Überschrift ein Gedicht irgendwie komponiert werden. Also als hätte man so eine Themenvorgabe. Bei den vier Jahreszeiten eines ganz bestimmten Mädchens war das ein bisschen anders. Da war eigentlich erst das Gedicht und das beginnt mit: Was ist ein Sommermädchen? Sommermädchen bezieht sich auf eine Produktion einer Kollegin, die auf ganz bezaubernde Weise die Gleichzeitigkeit von Frau und Mädchen thematisiert, von Verantwortung für das eigene und anderes Leben, was in ihr wächst, wuchs, und die Leichtigkeit dieses Wegdriftens, nennt sie das. Nennt das das Sommermädchen und kann das gut, aber will das nicht mehr. Was ist also ein Sommermädchen? Ein Verzagen, das kommt dann gleich im zweiten Vers. Und das erwartet man ja nicht. Und also es wird mit Sommermädchen wird etwas aufgerufen, was Fröhlichkeit, Tänzerischkeit, Jugendlichkeit, Unbeschwertheit heraufbeschwört. Man kann die Blüten förmlich riechen. Die Blüten des Mädchens. Das Blühende. Man kann es nicht sehen, aber riechen. Und sie hadert aber damit. Warum? Weil kein Mensch so ist, wie er angeschwärmt wird, er sie angeschwärmt wird. Wenn Dichter ins Spiel kommen, haben wir immer gleich diese Ebenen, die sehr hochgestapelt sind und in denen man kaum tief stapeln kann, was in Lyrik sowieso nicht geht. In Lyrik ist kein Gebell, kein Geschrei, kein Flehen. Und doch ist alles davon in Lyrik drin. Zumindest versuche ich, das in meine Lyrik zu bringen. Diese starken Gefühle zwischen die starren Wörter. Ja, so könnte man das nennen, die starken Gefühle zwischen die starren Wörter. Und damit kommen wir von so einem Sommer, zwei Jahreszeiten überspringen, die später noch abgehandelt werden, zum Winter. Was ist ein Wintermädchen? Auch so ein kleiner Gegensatz. Sie singt Liebeslieder im Schnee. Und das ruft meine Erinnerung auf, wie ich mit Frauen durch Schnee gegangen bin, durch Schneelandschaften. sowohl der Text ruft diese Erinnerung auf, als auch die Erinnerung den Text auf. Was ist ein Wintermädchen? Schneit Nacht, sie sprach von Liebe. Das klingt erstmal sehr einfach. Aber wie singt man in einer Winternacht, was einen und eine eigentlich befällt, wie der Schnee? Wie singt man da von diesen ganzen Maien, Bäumen, Blüten? Man singt gegen etwas an. Gegen dies Kalte da draußen. Sein Stürmen. Seinem Stürmen setzt man das eigene entgegen und ist voller Duft und Blätter, die wirbeln, Blütenblätter von Kirschbäumen abgeweht. Und nicht sie sandte die Fotos, sondern ich sandte ihr Fotos davon, aber indem ich das umdrehe, dass sie die Fotos sandte, mache ich deutlich, dass hier zwischen dem Ich, zwischen dem lyrischen Ich und dem lyrischen Du kein Unterschied, aber wenn kein Unterschied, aber zumindest eine Beziehung besteht, die wie im Zweikörperproblem in der Physik nicht mehr funktioniert, sobald sie der Gravitation von drei Körpern ausgesetzt ist. Oder da auf chaotische Weise funktioniert. Also nur, wenn ich sage nicht mehr funktioniert, dann heißt das nicht mehr mit linearen Differentialgleichungen zu beschreiben. Dass also in dieser Konstellation etwas ganz Besonderes steckt und eine Chance und ein Augenblick. Wir waren wie die Dieb dem Taugewitter verweht. Das holpert total, der Vers. Vielleicht soll das die asynchron tropfenden Tröpfchen ansprechen. Ja, aber das ist nur ganz, ganz weit auf ja, ich denke mal Ende. Ebene N5 im Hintergrund. Aber wir waren wie die Diebe. Wir stohlen uns unsere Augenblicke der Zärtlichkeit, Zweisamkeit, wie immer man das nennen möchte. Zeitsamkeit, ja, das ist das richtige Wort. Die stohlen wir uns. Nein, die stohlen wir nicht uns, sondern dem Lauf der Zeit. Und jetzt sind wir aber sozusagen ehrlich geworden. Wir gehen nicht mehr klauen, wenn es um Liebe geht. Wir brechen nirgendwo mehr ein. Wir knacken keine Tresore. Woran liegt's? Sollten wir das tun? Muss das Gedicht hier nicht eine revolutionäre Wendung nehmen? Also das gerade aus dem, nach der Beschreibung der Kulmination im Sommer und jetzt in die totale Depression des Winters, muss aus diesem polaren Spannungsfeld nicht eben das folgen, was man Auflösung nennt oder ein Ansatz dafür. Ist da der Spannungsbogen einfach nur durch die der Brücke zwischen beiden, einfach nur durch die beiden Pfeiler markiert? Aber ich kenne nichts von dem Stahlgerüst, was da zwischen den beiden hängt. Im Blätterfall fühlt sie sich verwelkt. Ein Gefühl, das ich gut kenne. ein Gefühl des Endens. Oder nein, nicht ein Gefühl, sondern ein Bewusstsein des Endens und der Möglichkeit des Endens und auch der vorzeitigen Möglichkeit des Endens, also sozusagen ein frühlingshafter Herbst. Ich aber im Gedicht wie auch sonst lese ihr nachgefallene Blüten, steht da. Wer liest gefallene Blüten nach? Das sind die Brautjungfern, die, während die Braut die Blüten streut aus einem Bastkörbchen, duftende Blüten, wieder einsammeln, von der Schleppe, glauben, damit diese rein bleibe. Wobei ein Brautschleier und eine Brautschleppe, Brautkleidschleppe auf der Blüten hängen bleiben oder auch nur einzelne Blätter. Nun ja. Dann kommt es mit dem Birkenstamm, was natürlich einen unmittelbaren realen Bezug hat, den aber niemand entschlüsseln kann, den sozusagen nur der Dichter kennt, der sich aber durch dieses Kennen allein des Dichters dennoch in das Gedicht so reinstemmt, reinkeilt, dass es erstmal Verwirrung stiftet. Was ist denn mit einem Birkenstamm, den noch nicht mal meine Frühlingsmädchen, sondern sie, mein Frühlingsmädchen, umtanzt. Wer ist da der Stabilere und wer der Beweglichere? Kommt es diesem Frühlingsmädchen nicht vielleicht genauso vor, dass es wie ein Stamm ist, der zwischen Erde und Himmel verkeilt, standhaft sein muss? Also was schwingt da mit? Und wenn ich über meine Gedichte rede, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich das hier jetzt so mache, so aus der hohlen Hand, wie man so sagt, und on scene sozusagen. Das Gedicht, was mir, ich habe es auf dem Screen, was mir, wenn ich darin, während ich spreche, lese, wieder begegnet, aber auf eine ganz fremde Weise, was das Gedicht mir dann sagt. Und wo ich davon völlig, normalerweise völlig absehen kann, dass ich der Autor dieses Gedichtes bin. Ich bin eigentlich nur das Medium. Das Gedicht ist schon da. Das schwebt irgendwo. Oder ereignet sich. Ereignet sich im ganz normalen Leben, ereignen sich Momente, die wie ein Gedicht sind. Und es wird sozusagen entrückt, entfernt durch das Aufbrechen dieses Gefühls des Lesers, dass ich derjenige bin, der das geschrieben hat. Und auch erlebt hat. Indem ich ein so schrägständiges Erlebnis da hineinbringe, dass es einfach auch im Fluss, auch im rhythmischen Fluss ein Widerhaken ist, ein Stolperstein. Ja? Und darum geht es dann auch im vorletzten Vers der vierten Strophe, der jeweils vierversigen Strophen. Es halte ein und spalte dann. Das ist auch schon wieder enigmatisch. Könnte man natürlich irgendwie spalte. Ja, das kann man auch erotisch deuten, aber ist hier so nicht erstmal eingeführt. Also es ist auch so ein sehr weiter Oberton, 8., 9. oder 10. Oberton. Was rennt so früh mir ewig weg und wann? Auch der Satz ist ja irgendwie völlig schräg. Man kann ihn nicht wirklich verstehen. Man kann ihn nur fühlen. Man kann irgendwie diesen plötzlich wieder geraden Rhythmus, den kann man spüren. Und in seiner Nichtssagendheit vielleicht eine Schwingung, die deswegen interessant ist, weil sie so weit über das Wort hinausgeht. Oft ist das Wort, ist der Vers, ist ein schönes Wortspiel, ja so stark, so ein starker Grundton, dass die Obertöne nicht wie in der Physik auch entsprechend amplifiziert werden, sondern untergehen, dass der Grundton so prägnant ist, dass die Obertöne verschwinden. Und da habe ich eben genau das Gegenteil versucht. Ich habe versucht, den Oberton ganz sporadisch, ganz nichtssagend, eben nichts klingend zu gestalten und dass dann in den Obertönen der Assoziation das dazukommt. Und eigentlich wäre das Gedicht da fertig gewesen mit diesem Satz, was rinnt zu früh mir ewig weg und wann. Und dann fiel mir aber noch was ein und ich habe gedacht, okay, ist das der Opener fürs nächste Gedicht? Manchmal schreibe ich die so in Reihe, die Gedichte. Ne? Das geht so. Ich teile quasi den Gedankenstrom nur auf in die jeweiligen Strophenschemata. Ich sage das, also das ist wie so eine ganz lange Bratwurst und ich drehe da jeweils immer irgendwie die Schleifen ein, weil man so ein langes Ding nicht braten kann. Aber so ist das eben hier nicht. Hier fordert das Ende den nächsten Anfang. Das ist so eins meiner Motti, dass ich sage irgendwie ganz platt, jeder Anfang, jedes Ende ist ein neuer Anfang. Bla. Nein, ich sehe das durchaus dialektisch, weil Ende und Anfang gibt es nicht in einem Kreis. Vielmehr, wenn es sie gibt, dann berühren sie sich. Und wenn Menschen sich berühren, zumal Liebende, auch wenn nur einer von den beiden liebend ist, schon entflammt ist, begegnen sich als genau das, als Ende und Anfang. Und am Ende wie am Anfang. Nein, am Anfang wie am Ende ist zu klären, wer von uns beiden ist der Repräsentant des Anfangs und wer der des Endes. Und wenn es gut geht, dann passt das zusammen und dann hat man den Anfang bald vergessen, weil es kein Ende geben wird, weil man das spürt. Weil das Einschleichen des Anfangs plötzlich nicht mehr so deutlich ist, weil in einem Diagramm würde das sozusagen, wenn das immer die gleiche Seitenbreite haben soll, würde sozusagen im Lauf der Zeit die Zeitachse immer mehr zusammengepresst und dann wird aus diesem exponentiellen parabelhaften Anstieg des Anfangs bald eine Rechteckfunktion, also ein Anschalten. Ungefähr so war das, dass das Gedicht irgendwie nicht fertig war und dass ich dachte, okay, dann schmeiße ich es weg oder ich mache es neu oder ich baue die Strophen so um, dass auch noch die fünfte Zeile jetzt der vierten Strophe, die jetzt dazugekommen ist, auch noch irgendwie reinpasst. Hätte man machen können. Habe ich aber nicht, weil mir schien das, was schon da stand, schien mir in all seiner Holperigkeit, in all seinem Provisorischsein schon so, so in seiner Offenheit und am Ende nicht Abgeschlossenheit rund, dass der fünfte Vers auch quasi als, man hätte es ja Attacker lesen können, ne? Also direkt anschließend. Aber ich wollte es jetzt mal anders machen und sozusagen das, den Anfang des nächsten Gedichts, was ich noch nicht geschrieben habe und von dem ich noch nicht weiß, worüber es gehen wird, dass ich diesen Anfang ans Ende gesetzt habe und damit deutlich gemacht habe, dass jeder Anfang ein Ende birgt und jedes Ende aber auch ein Anfang. Und wie lautet der letzte Vers? Ja, wann wird's Ende ausgesetzt im Lispelschwarm? Das ist so ein Vers, der eigentlich genau das sagt, was er macht. Der ist nicht auf der Metaebene, sondern der ploppt die Metaebene so nach oben, wie so ein Popcorn. Und ja, jetzt ist das eigentlich, durch diesen letzten Satz ist das Gedicht davor eigentlich total relativiert. Aber es ist auch, wie wenn ein Blitz zündet, ja, tritt es plötzlich hervor, tritt es quasi plastisch hervor. Und wiederum, der letzte Vers erscheint als entbehrlich. Aber er musste da stehen, damit man das so empfindet.